Heute bei «Apropos» ein eigenes Kind dank einer Samenspende. Dirina und Diana sind seit mehreren Jahren verheiratet. Vor kurzem ist ihr Kind, Ronja, auf die Welt gekommen. Damit dieser Kinderwunsch für sie als Frauenpaar in Erfüllung gegangen ist, haben sie sich für eine Samenspende entschieden. Mit dieser Entscheidung sind sie nicht allein. Seit 2 Jahren, seit die Schweiz die Ehe für alle eingeführt hat, haben auch homosexuelle Paare Zugriff auf Reproduktionsmedizin. Und dieser Weg, der ist ziemlich beliebt. Etwa die Hälfte von allen Samenspenden in der Schweiz geht unterdessen an Frauenpaar. Alice Pritschki, sie ist Redaktorin beim Tagesanzeiger, hat mit Irina und Diana über ihren Weg geredet. Und sie hat in einem Kinderwunschzentrum nachgefragt, was sich seit der Ehe für alle verändert hat. Das ist eine neue Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Alice.
Hallo Mirja.
Alice, stell uns doch Irina und Diana vor.
Ich bin Irina, ich bin 28 und ich arbeite als Sport- und Mathelehrerin.
Und ich bin Diana, ich bin 33 und arbeite als Sozialpädagogin im Heim.
Irina und Diana wohnen in Zürich. Eben wie du schon gesagt hast, sie sind seit mehreren Jahren verheiratet. Sie haben eigentlich am 14. Juni 2019 geheiratet. Damals, aber das war natürlich noch eine eingetragene Partnerschaft. Gewesen. Und dann, wo die Ehe für alle gekommen ist in der Schweiz, haben sie gerade am ersten Tag, was möglich war, am 1. Juli 2022, die eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. Und ja, sie sind mega herzliche, offene Personen. Und ja, sie freut sich jetzt unglaublich, dass ihre Tochter Ronja auf die Welt gekommen ist.
Du sagst es gerade, neu gehört zu Irina und der Diana ja auch Ronja. Man hört sie auch ab und zu bei eurem Gespräch im Hintergrund. Wann ist Ronja auf die Welt gekommen?
Ronja ist am 7. März auf die Welt gekommen, das Jahr. Also sie ist noch ganz klein.
Irina und Diana haben dir erzählt, was sich bei ihnen als Paar in ihrem Alltag seit der Geburt verändert hat.
Der Alltag mit unserem Baby hat sich so verändert halt bei mir jetzt, dass ich halt nicht mehr arbeite, dass ich daheim bin mit ihr und viel unflexibler geworden bin, dass ich immer mich nach ihr orientiere, wie es ihr geht oder was sie gerade braucht. Halt auch, dass ich nicht mehr durchschlafe in der Nacht, dass sie mich weckt, weil sie Hunger hat.
Ich denke, allgemein ist einfach das Leben ein bisschen weniger spontan. Man kann nicht mehr genau so gut planen, wie wir das vorher können. Das Essen wird mal kalt und am Morgen steht man mal viel früher auf, als das vielleicht geplant war.
Das sind die Themen, die glaube ich, viele Leute kennen, wenn sie ein Kind bekommen. Wann haben die Irina und Diana gewusst, dass sie ein Kind, ein eigenes Kind wollen?
Also eigentlich schon sehr früh. Sie sind beide in grossen Familien aufgewachsen. Sie sagen, sie sind beide mega Familienmenschen.
Und darum haben wir schon relativ früh darüber geschwätzt, ob wir selber Nachwuchs wollen haben oder nicht.
Und weil Diana ein bisschen älter ist als Irina, hat sie es dann eigentlich zuerst angesprochen und hat ihr wie gesagt, hey, ich glaube, ich möchte Kinder.
Und bei mir ist es halt auch viel schneller ein Thema geworden, weil ich bin älter als Irina und habe darum viel früher das auch angesprochen, dass ich gerne ein Kind möchte haben.
Der Kinderwunsch, den sagen sie, also ist für sie schon lange klar gewesen. Jetzt sind sie ja ein Paar, das aus 2 Frauen besteht. Was haben sie überhaupt für Möglichkeiten gehabt, sich den Kinderwunsch zu erfüllen, Alice?
Also eben, als sie das erste Mal darüber nachgedacht haben oder auch dann so ein bisschen in die Planung gegangen sind, sind die Möglichkeiten natürlich noch anders gewesen als jetzt. Sie hätten entweder auf eine private Samenspende zugreifen können, im Umfeld oder auch im Internet, in einem Forum danach suchen. Oder, was auch viele Frauen, ein paar damals gemacht haben, ins Ausland gehen. Also zum Beispiel, viele gehen auf Dänemark oder auf Spanien, weil dort die Samenspende für Frauenpaar schon legal war, also die gesetzlich geregelte. Genau, und das haben sie auch in Erwägung gezogen. Sie sind auch schon mal auf Dänemark gegangen, haben dort in diesen Katalog nachgeschaut, was es für Samenspender gibt. Das kann man in Dänemark.
Das heisst, für sie haben sich sehr viele Fragen gestellt, die sich für ein heterosexuelles Paar in der Regel nicht würden stellen.
Ich denke, so Fragen, die wir uns in diesem Prozess haben müssen stellen, ist sicher, wo machen wir es, wie machen wir es und was bei uns homosexuellen Paaren auch immer eine Frage ist, ist die Kosten, weil die halt schon noch ein bisschen anders sind, als wenn man es einfach auf natürlichem Weg machen kann. Aber es gibt mega viele gute Informationen, die zugänglich sind und wir haben Kontakt gehabt und so sind wir dann relativ schnell zu Antworten gekommen, die wir gebraucht haben.
Und eine andere Frage war sicher auch, wer wird die Bauchmami und wer wird die Herzensmami in diesem Prozess?
Also, was vielleicht auch noch wichtig ist, zu sagen, sie hätten zum Beispiel vor der Ehe für alle auch nicht können ein Kind adoptieren, weil das ja nur verheiratete Paare können in der Schweiz und sie ja dann nicht wirklich verheiratet gewesen sind. Ja.
Es stellen sich für Irina und Diana so ein Haufen von Fragen rund um den Kinderwunsch. Alles für welchen Weg haben sie sich am Schluss entschieden?
Sie haben schon angefangen, eigentlich ins Ausland gehen, sich zu informieren, aber sie sind nicht wirklich zufrieden gewesen mit dem Weg, weil zum Beispiel auch eben im Ausland es möglich ist, dass man eine Samenspende entgegennimmt, anonym. Also in gewissen Ländern geht es zum Beispiel auch nur so. Und das heisst, das Kind kann zum Beispiel nie erfahren, wer sein Erzeuger ist. In der Schweiz ist es so, dass das Kind mit 18 das kann erfahren kann, weil das so gesetzlich geregelt ist. Und eben darum sind sie irgendwie ein bisschen unzufrieden gewesen. Und wo sie dann gemerkt haben, dass das jetzt vielleicht recht schnell geht mit der Ehe für alle, also wo dann die Ehe für alle angenommen worden ist, 21, und dann der Bundesrat auch gesagt hat, dass sie das jetzt relativ schnell werden umsetzen, dass es relativ schnell in Kraft tritt, haben sie sich entschieden, dass sie warten und dass sie es eben in der Schweiz machen und dass dann so ihr Kind und auch sie selber gesetzlich geschützt sind.
Mhm. Du sagst jetzt gerade, die Ehe für alle, die hat ihnen wie neue Möglichkeiten eröffnet. Die ist ja in der Schweiz vor 2 Jahren, also 2022, dann auch in Kraft getreten. Was hat sich da damit konkret verändert für ein homosexuelles Paar, wie jetzt auch Irina und Diana?
Eben, es hat sich auch verändert, dass sie heiraten können und dass sie auch die Rechte und Pflichten haben, die verheiratete Personen in der Schweiz haben. Und das heisst eben auch, dass sie können auf Fortpflanzungsmedizin zugreifen können. Und für Frauenpaar heisst das eben, sie können zum Beispiel eine Samenspende entgegennehmen.
Für uns war es sehr wichtig, dass wir eine Samenspende in der Schweiz in Anspruch nehmen können. Und eben, dass auch die Ehe für alle gekommen ist. Einfach, weil es uns extrem wichtig war und auch immer noch ist, dass es erstens auf einem legalen Weg passiert und auf einem sicheren Weg.
Und es geht sozusagen nicht nur um das Recht des Kindes, sondern zum Beispiel auch um das Recht der Mutter, die das Kind nicht austreibt. Also in diesem Fall ist es die Irina.
Durch die Ehe für alle habe ich ab Geburt, bin ich meine Mami und habe die volle Recht. Wenn man es im Ausland macht, muss man ein Jahr warten mindestens, bis man als Mami anerkannt wird, wenn man nicht die Bauchmami ist. Und schon rein logistisch ist es in der Schweiz natürlich viel einfacher, wenn man nicht für all die Termine immer ins Ausland noch reisen muss.
Das heisst, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie der Mutter, die das Kind austreibt, etwas passiert in dem ersten Jahr, dann hat die andere Mutter gar kein Recht sozusagen in Bezug auf das Kind.
Was das Ganze für Ronja bedeutet, auf das kommen wir nachher auch noch zu reden. Alles für Irina und Diana ist es jetzt möglich, diesen Weg zu gehen, seit es die Ehe für alle in der Schweiz gibt. Wäre das eigentlich für ein Paar, das aus 2 Männern besteht, gleich? Hätten auch die Zugriff auf Reproduktionsmedizin?
Ja, also theoretisch haben sie schon auch Zugriff auf die Reproduktionsmedizin. Aber es ist ja so, dass in der Schweiz zum Beispiel die Eizellspende nicht legal ist und auch Alleinmutterschaft nicht. Das heisst, ein Männerpaar hat eigentlich trotzdem keinen Weg, wie sie in der Schweiz ein Kind zeugen können, sozusagen. Mhm. Ja, aber das Fortpflanzungsmedizingesetz wird momentan angeschaut und es ist zum Beispiel gut möglich, dass die Eizellspende bald legal wird. Die Ethikkommission zum Beispiel befürwortet das auch. Aber ja, die Leihmutterschaft werden ja immer noch nicht legal in der Schweiz.
Dass homosexuelle Paare Zugriff haben auf Reproduktionsmedizin, das sorgt ja immer wieder für Debatten in der Gesellschaft. Auch im Vorfeld zu dieser Abstimmung für die Ehe für alle war das einer der grossen Diskussionspunkte, dass lesbische verheiratete Paare nachher Zugriff haben auf Samenspende. Was sind denn die Argumente der Gegnerinnen und Gegner von diesem Recht?
Also sie haben vor allem das Kindeswohl gefährdet gesehen mit dieser Ehe für alle und mit dem Umstand, dass sie jetzt auch ein Frauenpaar Kinder bekommen können. Eben Fragen so, wie ist das nachher für das Kind, wenn sie in die Schule kommt und es hat 2 Mütter und nicht eine Mutter und einen Vater. Genau so Fragen.
Und was haben denn Befürworter ihnen dem entgegnet?
Sie haben eigentlich genau gegenteilig argumentiert und gefunden, nein, das Kindeswohl wird eben eigentlich gestärkt, weil eben Kinder ja sowieso schon durch Samenspende gezeugt worden sind im Ausland von Frauenpaar und so jetzt einfach das Kind rechtlich in der Schweiz geschützt ist.
Das Stimmvolk hat ja am Schluss Ja gesagt zu der Ehe für alle. Und Irina und Diana, wir haben es erzählt, haben sich seither auch für eine Samenspende entschieden, haben jetzt auch vor kurzem ein Kind bekommen. Sie sind mit dem Weg nicht allein, oder Alice?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist jetzt so, wie du es am Anfang schon gesagt hast, dass in der Schweiz eigentlich schon über 50% der Samenspenden an Frauenpaar gehen. Also es ist sogar unterdessen eher bei 60%.
Wie erklärt man sich den grossen Anteil an Frauenpaar bei den Samenspenden?
Also die Ärztin, mit der ich geredet habe, hat mir gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass es auch damit zu tun hat, dass eben Frauenpaar mega lang gewartet haben jetzt auch, also die nicht ins Ausland haben wollen. Und dass es jetzt auch so einen Schub gegeben hat, sozusagen, dass die jetzt alle dann angefangen haben, in Kinderwunschzentren zu gehen. Und auf der anderen Seite sind es natürlich auch einfach viele Paare, die sonst ins Ausland gegangen wären und jetzt halt in der Schweiz ein Kind zeugen. Und sie vermuten zum Beispiel, dass jetzt die Steigung noch ein bisschen weitergehen, also dass es noch wird zunehmen, bis etwa die Frauenpaare doppelt so viele sind wie mit Heteropaar und dass es sich dann wird stabilisieren.
Okay. Du hast ja vor kurzem so eine Reproduktionsklinik besucht. Wenn jetzt ein Frauenpaar wie Irina und Diana mit einem Kinderwunsch in die Klinik kommt, wie muss man sich das konkret vorstellen? Wie läuft das ab?
Also sie werden natürlich zuerst beraten. Es ist eben auch so, dass dann die Ärztin zum Beispiel auch fragt, wie viele Kinder sie planen. Weil in der Schweiz ist es ja so, dass ein Samenspender nur 8 Kinder zeugen darf. Und das heisst, es ist eine rechte Herausforderung bei der Planung, wie viele Familien sozusagen teilt man einem Spender zu. Dann gibt es unter Umständen auch Voruntersuchungen. Also es ist ein bisschen anders als bei Heteropaar, weil Heteropaar kommen ja meistens, weil es ein Problem mit der Fruchtbarkeit gibt. Und bei Frauenpaar ist das ein bisschen anders. Da kann man ja meistens davon aus, dass alles gesundheitlich alles passt. Also sind die Untersuchungen vielleicht ein bisschen anders. Aber ja, eigentlich, man klärt einfach ab, ob alles gut ist. Und dann redet man mit ihnen darüber, wie es weitergeht. Und nachher wird die Klinik eigentlich dann einen Spender für sie suchen.
Was weiss man über die Samenspender?
Also als Frauenpaar weiss man nichts über den Samenspender. Es ist in der Schweiz so, dass man als Paar den Spender nicht auswählen darf, sondern dass das die Klinik macht. Und es ist gesetzlich so geregelt, dass die Klinik auch nur aufs Aussehen vom Vater steht im Gesetz achten. Also dass das Kind dann vielleicht ein bisschen am Vater gleicht. Bei Frauenpaar wäre das dann die Mutter, die das Kind nicht austreibt, aber eben, es ist ein bisschen unklarer bei Frauenpaar.
Aber eben irgendwie auswählen, Wünsche stellen, das geht nicht.
Gar nicht. Und auch nichts irgendwie charakterliches, Karriere, nichts.
Haben sich Irina und Diana jemals Gedanken darüber gemacht, wer die Person ist, die hinter ihrer Samenspende steht?
Nein, also ich finde das irgendwie auch noch mega interessant, eigentlich wirklich nicht.
Ich mache mir eigentlich gar keine Gedanken über den Spender. Ich bin ihm mega, mega dankbar, weil er hat uns ein mega riesiges Geschenk gemacht und wir haben jetzt unser Baby und sind mega, mega glücklich. Aber sonst mache ich mir keine Gedanken. Ich stelle mir überhaupt nicht vor, wie er aussieht. Also, wenn ich mir ihn etwas vorstelle, stelle ich mir mehr die Irina vor. Also, es ist wie, er ist wie nicht so präsent jetzt bei mir.
Ja, wir wissen auch eigentlich nichts über ihn. Wir wissen einfach, dass wir wie so einen Steckbrief von mir haben abgegeben haben. So mit dem Ziel, dass der Spender könnte mir orientiert werden könnte. Aber wir wissen eigentlich gar nichts ausser einer Nummer.
Und eben, ihnen ist es auch mega wichtig, dass Ronja dann mal kann wissen, wer der Spender ist oder war, ist, dass sie das herausfinden kann, weil das ja, wie gesagt, in der Schweiz gesetzlich so geregelt ist, dass Kinder das dann mit 18 nicht dürfen.
Ganz, ganz wichtig war für uns, dass es eine Samenspende ist, wo unser Baby mit der Volljährigkeit dann auch erfahren kann, wer der Spender ist, weil wir einfach auch fest daran glauben, auch wenn wir diesen Weg genommen haben, dass sie Anrecht hat, auf das zu wissen.
Das heisst, Ronja kann mit 18 dann schauen, wer ihr biologischer Vater ist, sozusagen.
Genau. Sie kann herausfinden, wer es ist. Es ist aber nicht garantiert, dass sie nachher mit ihm kann auch in Kontakt stehen, sozusagen. Das darf dann auch der Spender entscheiden.
Mhm. Du hast gesagt, es gibt auch heterosexuelle Paare, die ja Reproduktionsmedizin aus verschiedenen Gründen in Anspruch nehmen. Was haben dir die Expertinnen in dieser Geburtsklinik erzählt? Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen heterosexuellen Paaren, die auf eine Samenspende angewiesen sind, und homosexuellen Paaren?
Ja, also eben zum einen sind Frauenpaare momentan noch ein bisschen älter, weil sie eben lange gewartet haben auf die Möglichkeit. Zum anderen sind sie aber auch laut der Ärztin, mit der ich geredet habe, ein bisschen ungeduldiger. Weil eben sie das Gefühl haben, dass es eigentlich sofort müsste klappen, weil ja mit ihrer Fruchtbarkeit wahrscheinlich alles stimmt. Und die Ärztin hat mir auch gesagt, dass es für sie am Anfang auch eine Herausforderung war, so mit dem umzugehen.
Ja, mit der Ungeduld ist das so eine Sache. Vor allem ich habe mir am Anfang vorgestellt, dass das erste Mal probieren geht sowieso wieder klappen, weil ich wie so das Gefühl hatte, man kann so fest eingreifen. Es hat sich dann schnell herausgestellt, dass das nicht der Fall ist und dass das gleich noch ein mega grosses Wunder ist, was entstehen muss. Darum am Anfang würde ich schon sagen, bin ich so ein bisschen enttäuscht, ungeduldig gewesen und habe gedacht, hey, wann klappt das jetzt endlich? Aber ziemlich schnell haben wir dann einfach das Vertrauen dafür gewinnen, dass es dann klappt, dann soll klappen. Und darum glaube ich, sind wir nicht so ungeduldig wie andere Paar.
Genau, ich finde, ungeduldig ist wie das falsche Wort, sondern auch wie Irina gesagt hat, habe ich das Gefühl, es muss ja klappen gerade und das hat es dann nicht gerade sofort. Und dann war es mehr als Hinterfragen gewesen, weil man erwartet es ja wie nicht. Weil einem wie bestätigt wird, ja, man ist gesund und alles ist gut. Und dann erwartet man wie nicht, dass es noch nicht nach dem ersten Mal gerade klappt.
Also die Erfahrung, die dir die Ärztinnen beschrieben haben, die teilen auch Irina und Diana. Sie sind ein bisschen ungeduldig gewesen in diesem Prozess. Ein zentraler Unterschied, den sie als homosexuelles Paar ja erleben, im Gegensatz zu einem heterosexuellen Paar, ist, wer eigentlich für die ganze Behandlung zahlt. Wie ist das in der Schweiz geregelt?
Genau, also die ganze Situation, muss man sagen, ist ein bisschen unübersichtlich und auch so ein bisschen, ja, vielleicht fast ein bisschen im Graubereich. Also eigentlich schreibt das Krankenkassengesetz vor, dass Krankenkassen nur Behandlungen zahlen, die aufgrund von, also auf medizinischen Gründen basierend entstehen. Also aufgrund von Krankheiten, zum Beispiel eben Unfruchtbarkeit oder so. Und das ist ja meistens nicht der Fall bei Frauenpaaren. Ich finde es aber wie noch witzig, dass ja bei den meisten Heteropaaren, die sind auch nicht in der Behandlung, weil bei der Frau etwas nicht stimmt, sondern weil beim Mann mit der Spermienqualität etwas nicht stimmt. Das heisst, irgendwie, theoretisch haben auch nicht die Frauen ein Problem, wo die Krankenkasse ja dann von denen etwas zahlt. Also das ist einfach so als Hintergrundgedanke. Mhm. Auf jeden Fall ist es dann eben eigentlich so, dass das Krankenkassengesetz sagt, eben, dass es bei Frauenpaaren, dass dort nichts gezahlt wird. Man muss aber auch noch sagen, dass bei Heteropaaren nur 3 Inseminationen gezahlt werden. Das ist auch eigentlich limitiert.
Aber trotzdem, das ist irgendwie schon eine Ungleichbehandlung.
Ja, also ich würde schon sagen, und ich habe die 6 grössten Krankenkassen angeschrieben von der Schweiz und zum Beispiel Zwickau hat mir auch geantwortet, dass sie dort eine Ungleichbehandlung sehen, einen Nachteil von Frauenpaaren, weil zum Beispiel sie können ja nicht einen Nachweis verlangen von Frauenpaaren, dass sie Probleme mit der Fruchtbarkeit haben. Und es gibt ja aber wahrscheinlich auch Frauenpaaren, zum Beispiel, die das hätten und ja, genau. Und sie fordert eigentlich vom Bundesamt für Gesundheit, dass sie da Stellung nehmen. Und das Bundesamt für Gesundheit hat mir geschrieben, dass sie momentan prüfen, ob so eine sogenannte soziale Unfruchtbarkeit auch könnte in das Krankenkassengesetz fallen. Zwickau hat mir zum Beispiel auch geschrieben, dass sie jetzt momentan einfach so machen, dass sie dann das an einen Vertrauensarzt weiterleitet und der sozusagen dann für die Krankenkasse den Bericht schreibt. Und je nachdem, was der schreibt, werden dann doch Behandlungen gezahlt. Also eben, das ist alles so ein bisschen, ja, nicht ganz klar.
Alice, Tirina und Diana, die haben die Kosten auf sich genommen. Bei ihnen hat es jetzt am Schluss auch geklappt, dass sie sich den Kinderwunsch haben können erfüllen. Was würden Sie sich wünschen von der Gesellschaft im Umgang mit Ihrem Kind?
Ja, also eigentlich einfach Offenheit. Sie hoffen einfach, dass Ronja überall später einfach mit offenen Gedanken empfangen wird.
Ich wünsche mir von der Gesellschaft, dass sie mit unserem Kind einfach ganz normal umgehen und nicht so komische Fragen stellen wie, ja, wer ist jetzt diese Mami? Weil bei uns ist ja beides sind Mamis. Und einfach so, einfach mit Offenheit unserem Kind entgegenkommen.
Mega. Ich denke, es ist normal, dass man ab und zu so in stereotypische Fragen reingeht. Aber dass wenn dann die wie eben, wenn beantwortet wird, ja, es gibt keinen Papi, dass das akzeptiert wird und nicht gross nachgerübelt wird. Und was ich auch mega schlimm finde, wäre so Fragen wie, vermissest du denn nicht einen Papi zu haben? Und ist das nicht mega komisch mit 2 Mamis? Und irgendwie wie einfach das so hinnehmen und akzeptieren und nicht irgendwie negative Emotionen erfragen in diesem Zusammenhang.
Und einfach Offenheit haben, weil eben es werden immer mehr so Kinder da sind. Und das ist auch mega schön.
Mhm. Und vielleicht auch das Schöne oder das Gute daran sogar gesehen, sich daran speziell erfreuen.
Danke vielmals, Alice, für das Gespräch.
Danke dir.
Wer noch möchte, den Artikel dazu lesen und auch noch mehr erfahren, was die Expertinnen in der Kinderwunschklinik der Alice Britschke erzählt haben, wir verlinken den passenden Beitrag auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller, ich habe geredet mit der Alice Britschke und die Folge ist produziert worden vom Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.